Guitar Champion, willkommen zur heutigen Folge. Kurz vorab, bevor diese Folge beginnt, ich hoffe, ihr habt natürlich sehr viel Spaß mit der Folge. Ich hatte weniger Spaß mit der Folge, zumindest während dem Aufnehmen. Ich hatte nämlich extremes Heuschnupfen, deswegen verzeiht, wenn ich manchmal so am Röcheln bin, weil irgendwie meine Atemwege ziemlich zu waren, vor allem weil ich viel reden musste in der Folge. Was auch später zu einem leichten Hustenanfall und dann zu einem heftigen Lachflash zwischen mir, Fabian und Robin geführt hat. Wir haben uns gedacht, ey komm, Lachen ist doch eine freudige, tolle Sache. Wir lassen den mal drin. Deswegen nicht wundern. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien. Das bin ich, der liebe Justin Hombach, und mit dabei ist diesmal auch wieder der
Fabian Hatzack. Servus Justin, servus alle Zuhörer da draußen.
Und auch wieder dabei der
Robin Willig.
Hallo Robin Willig, hallo Fabian, hallo alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, willkommen zu der heutigen Folge. Wir haben uns heute zusammengesessen auf Wunsch von meinen beiden Mitkollegen hier. Wir wollten nämlich mal über das Event Rock Me Vienna sprechen, was letzte Woche war, in dem ich ja Dozent war und Teilnehmer war. Dann haben die beiden gesagt, ey, da möchten wir unbedingt von erfahren, wie das so war. Lass uns da doch eine Podcast-Folge machen. Und ich dachte mir, ja klar, klingt doch gut. Können wir gerne machen. In diesem Sinne überreiche ich das Mikrofon an Fabian und sage, ja, was willst du wissen? Leg mal los. Ihr wolltet von mir hören, ja, also?
Natürlich. Also wir möchten natürlich sehr gerne wissen, wie das so, was für ein Erlebnis das von dir war. Wen du so getroffen hast und wie so deine Eindrücke waren. Ob du sehr nervös warst am Anfang und
ne, dass die Leute so drauf waren.
Ja, unbedingt.
Okay, okay. Also nur mal kurz, um die Leute abzuholen, falls sie die Folge mit Alexander Getzo nicht über dieses Camp gehört haben. Das Rock Me Vienna Gitarcamp war jetzt das erste größte europäische Gitarcamp in diesem Sinne. Das war jetzt das erste Mal, wie ich schon gesagt habe, dass das stattgefunden hat. Inspiriert von den ganzen Dreamcatcher-Events drüben in den Staaten, also das John Petrucci Camp oder das Steve Vai Camp und das Paul Gilbert Camp und was es da alles gibt. Und der Alexander Getzo, das ist der, ich sag mal, Gründer dieses Camps, der war nämlich auf dem Petrucci Camp letztes Jahr und verzeiht, vor 2 Jahren, und war da so inspiriert von der ganzen Sache, dass er sich gedacht hat, ey, das wäre so cool, das nach Deutschland zu bringen. Und er ist selber auch Eventveranstalter, das macht er hauptberuflich, der hat eine Eventagentur und hat sich gedacht, naja, das ist ja eigentlich mein Beruf, ich weiß ja, wie es geht, also lass uns das doch hier machen. Und er hat ein bisschen mehr darüber gesprochen, über den ganzen Ablauf, wie das organisatorisch als stattgefunden hatte, in der einen Folge, die wir schon aufgenommen haben. Ich glaube, vor 1-2 Monaten war das, oder noch im Dezember rum. Da warst du ja nicht mit dabei, Fabian, das waren ja nur ich und Robin, das weiß ich noch. Und ja, jetzt war dieses Event und es war echt sehr geil. Also wir sind, also mit dabei, sage ich erstmal, von den Leuten, die man hier im deutschsprachigen Raum so kennt, waren ich. Der liebe Bernd Kills war mit dabei, der Daniel von Ibanez, der Marc von Ibanez war da, es war der Erik, das ist der Mitarbeiter vom Bernd, den kennt man vielleicht durch deren Podcast, war mit dabei. Das waren so die Deutsch, und der Linus Klausenitzer hier, mein Basskollege von Alkaloid und die Turnties End und so, war auch mit am Start. Das heißt, das war so die deutsche Fraktion, die dort unterwegs war. Von so den Leuten, die man so, ich sag mal so, die so in meiner Bubble unterwegs sind. Natürlich war natürlich auch noch ein Viktor Smolski mit dabei und auch ein Milan Pollack war auch noch ein deutschsprachiger Dozent. Den kennt der Fabian ja, weil ihr beide zusammen mal bei GGMs mitgearbeitet habt. Und ja, genau, dieses Camp war jetzt und zwar echt sehr, sehr geil. Wir sind, also diese Bubble, in der ich drin bin, wir sind zuerst mit ein bisschen Skepsis reingegangen, weil wir echt nicht wussten, okay, es ist das erste Mal, wie wird das so sein von der Organisation und so. Aber unsere Erwartungen wurden mehr als erfüllt und es war halt einfach sehr geil. Ja, und so an den großen Stars, die mit dabei waren, weil man braucht ja auch ein paar größere Namen, die sowas auch ein bisschen repräsentieren und auch ein bisschen natürlich die Leute ziehen, waren Frank Gambale, Andy Timmons und ich würde sagen Herman Lee. Das waren so die drei Großen, die mit dabei waren. Herman Lee war nicht in performantativer Funktion dort, sondern hat moderiert. Der war quasi der Host der ganzen Geschichte. Er hat auch ein bisschen gejammt, aber er hat jetzt nicht ein Konzert gegeben, wie alle anderen auch. Mhm. Und ansonsten Key Marcello von Europe war auch mit dabei. Und ansonsten so von, wer noch mit dabei war, war Angel Vivaldi, Nili Brosch, Ville Vitikanen. Wer war da noch so mit dabei? Man vergisst dann so schnell immer den einen oder anderen. Ja, ich glaube, das waren so, ach, Guitar Max, genau, auch noch ein anderer YouTuber. Und noch zwei weitere, zu denen ich aber gleich noch komme, die konnten nämlich, oder da mussten, die mussten dann absagen. Aber ja, das waren so die Namen, die erstmal dort waren, um den Leuten für 4 Tage beizubringen, wie man besser am Instrument wird quasi. Das war ja quasi so die Ziel und die Mission von dem Ganzen, den Leuten dort einfach eine coole Zeit zu geben und viel Input an der Gitarre mitzugeben. Und ich glaube, würde auch sagen, so vom Feedback der Leute, Mission durchaus auch erfüllt. Ja.
Nice. Ja, Fragen. Ja. Wie besucht war das Ganze denn? War es gut besucht? Oder weil es fiel ja direkt in die Osterferien. Ist natürlich auch schwierig, ne, glaube ich.
Also leider war das nicht so gut besucht, aber damit wurde gerechnet.
Okay.
Also die haben von sich aus gesagt, hey, es ist das erste Mal, dass dieses Event stattfindet. Das wird ein Minusgeschäft werden. Soweit, wie ich den Plan jetzt verstanden habe, überlegt man sich halt, dass das erste Mal ein Minusgeschäft ist. Beim zweiten Mal hofft man dann halt auf den Break-Even zu kommen und beim dritten Mal dann den Profit rauszuholen, so wie es ja bei so einer Planung auch ganz üblich ist.
Klar.
Ich glaube, insgesamt waren 30 Gäste da. Mhm. Meins ist auch relativ hochpreisig natürlich. Da kostet halt auch mal so ein Ticket 4.000 Euro. Aber auf alle Fälle, ich glaube, von Premium. denen, die da waren, die haben, glaube ich, alle gesagt, dass sich das super gelohnt hat. Also da gab es auch echt Feedback im Sinne von, cool. Es waren die besten 4 Tage. Es waren sehr interessante Gäste da. Es war ein Junge da mit seinem Vater. Und der Junge war Autist. Und der hatte eine super tolle Zeit gehabt auch. Es war auch sehr international da, es waren Amerikaner da, es waren aus dem osteuropäischen Bereich Leute da, es waren Deutsche, Österreicher waren da, Leute auch direkt aus Wien waren da. Manchmal, es gab ja auch Tagesticket, wo man dann nur für einen Tag da ist. Da gab es auch Leute, die gesagt haben, das nächste Mal holen wir uns definitiv das Komplettpaket, weil an einem Tag kriegst du halt nicht alles mit, so. Da gibt's so viel, was du, also.
Aber cool mit der Option, dass man auch so ein Tagesticket, also nur, dass diese Option da ist, ne,
ja. Auf alle Fälle, ja. Und ja, sowas besucht. Ich kann dir mal ganz gerne mal, wie gehen wir da weiter?
Vielleicht so ein Tagesablauf, wie war denn so der erste Tag?
Hatte ich mir auch gerade überlegt, so der Tagesablauf. Lass uns mal ein bisschen in den generellen Tagesablauf
eingehen. Das war ja auch vom Timing her alles, also zumindest so wie es geplant war, sehr nah alles immer aneinander. Das eine folgt zack, zack, zack. Und das würde mich auch mal interessieren, ob das alles so geklappt hat.
Also organisatorisch und timingtechnisch hat alles echt mega geklappt. Das muss man echt nochmal dazu sagen. Da gab es kaum was, wo es irgendwie groß Missverständnisse oder irgendwie Stress oder Hektik gab. Auch Alex und Gudrun, die beiden Ehepaare, die das gemacht haben, die es organisiert haben, zusammen mit ihrem Sohn Matteo, waren super entspannt, super cool drauf. Also da höchsten Respekt auch dafür, weil ich glaube, in so einer Situation, bei so einem Camp, wo so viel Geld auch dahinter steckt, ich glaube, ich wäre viel nervöser gewesen, denke ich mal. Ich glaube, ich war auch insgesamt viel nervöser, aber und so ein üblicher Tagesablauf war, es fängt halt an mit, ich glaube, um 10 Uhr fing es an, so nach dem Frühstück mit den ersten Workshops.
Das war in so einem Hotel oder wo?
Genau, die haben das Hilton Motel direkt an der Donau, haben die quasi so diese kompletten Eventräume gebucht und gemietet, also für einen Konzertraum und dann so. Ich glaube, insgesamt 6 oder 8, so, ja, wie man sie kennt aus, vielleicht aus dem Corporate Life, so halt so Event-Büroräume. Eigentlich Büroräume ist der falsche Begriff, so
Seminarräume.
Seminarräume, ja. genau, danke dir, ja. Und in diesen kleineren Räumen wurden dann die Workshops abgehalten. Es war nicht immer jeder dran, sondern es war immer eine gewisse Anzahl an Dozenten da. Ich glaube, immer 6 an der Zahl. Ich glaube, ich habe tatsächlich mit den meisten Workshops gegeben, weil ich für die beiden, die halt nicht kommen konnten, eingesprungen bin. Ich glaube, ich habe 4 Workshops gehalten. Ich glaube, sonst hat jeder nur so 2 gehalten. Die Workshops gingen dann von 10 bis 12, dann war kurz mittags und dann, ich glaube, so von 2 bis 4 in der Regel dann nochmal wieder. Und dann dazwischen war halt dann Mittagspause und ab 4 waren dann nochmal ganz große 1,5-stündige Masterclasses von, Frank Gambale, Kim Marcello, Andy Timmons, also von den großen Namen, die haben dann nochmal einzelne richtige Masterclasses gegeben. Und dann war so ein bisschen immer mal unterschiedliches Programm. Dann gab es mal eine Fotosession, wo jeder mit uns Fotos haben konnte. Dann hatten wir eine Signing-Session gehabt. Das war sehr spannend, da saßen wir alle so an einem Tisch und dann gingen die Autogrammkarten rum und man musste die ganze Zeit Autogramme schreiben. Und dann war meistens Abendessen und dann fingen die Konzerte an.
Ach cool.
Und die Konzerte waren bis auf beim ersten Tag immer so strukturiert, zuerst Backing-Track-Konzerte. Also da hatte man drei Künstler auf der Bühne gehabt, die mit Backing-Tracks ihre eigene Musik gespielt haben. Ich war da der Einzige, der mit dem Linus zusammen, also mit einem zweiten Musiker auf der Bühne stand, ansonsten war da immer jeder alleine. Und dann waren die Jams. Und da, ja, genau, hat man dann schon im Vorfeld quasi organisiert gehabt, wer an welchem Tag jammen wird, welche Songs gejammt werden. Cool. Das waren so ganz normale Klassiker. Highway to Hell, Still Got the Blues habe ich gespielt. Rocking in the Free World habe ich gespielt, da habe ich mich sehr drüber gefreut, geil, weil ich den ganzen Tag vorher noch die Ingwie.
Ich weiß noch, wie wir im Auto saßen und das gehört haben.
Genau. Ey, Alter, so eine geile Version mit Ingwie, Steve Vai und Joe Satriani. Leider war mein Solo nicht so geil. Aber das waren dann halt, genau, da standen dann halt ein paar Dozenten auf der Bühne. Bei mir, wo ich gejammt habe, war das halt, Herman Lee war bei jedem Jam mit dabei, so ein bisschen halt als auch Koordinator. Der hat auch angegeben, so von wegen, wer welches Solo jetzt macht, und hat ein bisschen die ganze Sache strukturiert, damit das nicht allzu chaotisch wird. Und dann waren bei mir noch Andy Timmons mit dabei und da stand ich dann mit Andy Timmons auf der Bühne, hab mit ihm zusammen gejammt, da habe ich mir kurz in die Hosen gekackt. Guitar Max war auf der Bühne und halt vor allem die Studierenden, und da musste ich sagen, wow, also richtig Chapeau, da haben sich echt ein paar Leute richtig was getraut, weil die Eier muss man auch echt erstmal haben, auf so eine Bühne zu gehen und dann halt einfach so frei zu jammen vor manchen Heroes von den einen, weißt du, selbst für mich war das ja natürlich, sehr aufregend. Ja,
natürlich, dann auch, klar.
Ich wurde ja bezahlt dafür und die haben bezahlt dafür und gehen dann freiwillig auf die Bühne. Und da war einer, das war ein Freund von dem Sohn von den Getzos, der hat, glaube ich, vor einem Jahr erst angefangen, Gitarre zu spielen. Was? Das hast du natürlich auch gehört, aber dennoch, ich habe ihm auch gesagt, die Eier zu haben, diese Confidence, dann auf die Bühne zu gehen und mit den drei Pentatonic-Licks, die man irgendwie halbwegs kann, dennoch irgendwie versuchen zu jammen. Wow! Also cool, hat auch jeder Dozent gesagt, cool. Und es war auch echt cool. Und es war auch, die Jams waren auch sehr, und das muss ich auch den ganzen Leuten hoch anrechnen, war nicht, ich möchte jetzt zeigen, dass ich den längsten und dicksten habe, sondern es war immer der Fokus, den Leuten, die da waren, die Teilnehmer, denen eine gute Zeit zu geben.
Mega.
Dass die sich wohlfühlen und dass die halt dieses Gefühl bekommen, wie es ist, mal mit erfahrenen Musikern auch zu jammen und auf der Bühne zu stehen und auch sehen, hey, auch wir wissen nicht immer, wie die Songs geht. Ich habe hier You Really Got Me gespielt und ich war halt einfach im Solo eine Zeit lang komplett der falschen Tonart. Weil ich habe halt auch leider nichts gehört auf der Bühne. Sehr, sehr wenig gehört. Es war leider, bei so einem Jam kannst du auch nicht den besten Bühnensound erwarten, wenn irgendwie gerade 6 Amps gleichzeitig an sind und irgendwie am Spielen sind und du keinen richtigen Soundcheck hattest vorher. Nee, da hörst du nichts. Und ich dachte halt bei You Really Got Me, dass sie auch auf die Subdominante gehen, wie halt in der Strophe, weil es ist jetzt zuerst ein A, und dann geht's, You Really Got Me Now. Und das haben sie halt nicht gemacht im Solo. Und ich spiele die ganze Zeit auf D und eigentlich aus ein A. Und dann fällt mir irgendwann auf, Moment, das stimmt ja gar nicht. Und, war ich ein bisschen lost. Und es war eine Backing-Band auch bei dem Jam mit dabei und die waren auch sehr cool. Da werde ich die Hälfte, den Bassisten und den Schlagzeuger, werde ich morgen auch wiedersehen, weil das ist auch die Backing-Band von Willie Moore jetzt auf der Tour und von Michelangelo Badio, die Italiener, das sind drei Italiener gewesen. Also ein Bassist, der Francesco, ein Schlagzeuger, da weiß ich gerade nicht mehr, wie er heißt, und ein Gitarrist, Emiliano hieß er, glaube ich. Das ist so für so eine Eventagentur in Italien, die halt viel so Michelangelo Badio, Vinnie Moore und so rüber nach Europa holen. Das sind die Jungs, die halt immer dann für sowas spielen. Und der Gitarrist von der Backingband, der hat halt die ganzen Songs vorher vorbereitet und hat dann auch gesungen. Also das haben sie auch, das waren auch die Helden des Abends, weil ohne den, die wussten halt alle Songs, die konnten halt alle Songs, über das wir nur solieren mussten quasi. Das war halt ganz nice. Ja, aber so war quasi,
das ich finde das auch so super, sorry, dass ich unterbreche. Aber ich finde es halt super auch, dass eine Band dabei war, gerade für dieses Jam, ne? Weil jetzt mit so Backing Tracks Jam, es war auch nett, aber das ist nochmal was anderes, ne?
Mhm. Ja, voll.
Geil.
Also, ich habe gerade eine Wurst im Mund.
Hat halt eine andere Dynamik, ne?
Ja,
das
ja.
Ganze.
Voll.
Aber es war auch so. Ich habe mir dann auch, habe mir natürlich ein paar Gedanken gemacht, wie ich wie ich was spielen kann. Und bin zum Beispiel dann bei, ich weiß gar nicht mehr welchen Song, aber bei irgendeinem Song, ich glaube bei Paranoid war das, habe ich dann E gespielt als Oktave und bin dann in so einen 7/8-Rhythmus gegangen. So bam, 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 da, 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 da. Und der Schlagzeuger macht es halt mit und so. Und das ist halt dann geil, solche Momente, ah, weißt gut. du?
Wenn ja, ein nice. Schlagzeuger Ohren hat, ist das gar nicht schlecht.
Ja, der Schlagzeuger war super. Der hat auch mega, der ist mega auf die Dynamik eingegangen. Der konnte auch von dann sehr low und leise bis hin zu laut mit Double Bass cool. quasi und so. Also der konnte da vieles abdecken. Top Schlagzeuger, ja. Top Musiker, ja.
Darum geht's ja, um diese Interaktion auf der Bühne. Das ist mega, sehr gut.
Genau. Und dann habe ich auch mal den lieben Daniel von Ibanez auf der Bühne gesehen und mit ihm gejammt mit Rocking in a Free World.
Nice.
Und ja, es war halt einfach lustig. Das ist lustig. Da gab es eine lustige Situation mit Guitar Max. War der erste Jam-Abend. Ich hau schon wieder die Picks auf den Boden. Ich verschluck mich an der Brezel. Das gibt's doch nicht, Justin. Jetzt mal ein bisschen Contenance hier. Der kam dann bei Still Got the Blues auf die Bühne. Verzeiht. Aber da war das Problem, dass alle Amps schon belegt waren. Und ich habe den Viktor Smolsky Engel Amp gespielt. Und muss ganz kurz einen Schub Wasser nehmen, weil.
Eieiei. Das hört sich nicht gut an.
Ich habe mich nur verschluckt und ich bin immer noch ein bisschen verheuchnupft. Die Kombi ist halt nicht geil. Ja, und dann kam der Guitar Max auf die Bühne bei Still Got the Blues und ich habe ihm halt gesagt, ey, du, wir haben ja hier alle Amps schon belegt, wie man das so, ich spiele mein Solo, ich setze den Amp auf Standby, ziehe mein Kabel raus, gib dir das Kabel und dann kannst du über den Amp auch spielen. Und dann, ich spiele mein Still Got the Blues Solo, mach das, zieh das Kabel raus und im Moment, wo ich dann das Kabel rausziehe und auf Standby drücke, fängt der andere Gitarrist hinterm Guitar Max an schon zu spielen und zu solieren. So dass der Guitar Max gar nie zum Solo kam. Und dann stand er 6 Minuten auf der Bühne und hat keine einzige Note gespielt.
Oh nee, das ist ja traurig.
Aber er fand es ganz lustig. Wir haben uns da herzhaft drüber lustig gemacht. Und ja, also es war insgesamt, war es eine super, sag mal.
Da krammelt eine Tröte.
Alter, das ist ja schlimm. Insgesamt war das echt eine super lustige Zeit auch, weil die Dozenten auch alle lustig sind. Es gab auch keinen Miesmacher soweit. Es waren alle cool drauf. Am lustigsten von allen war Angel Vivaldi. Der hat Witze gebracht. Ey, ich lag auf dem Boden vor Lachen. Ich konnte nicht mehr. Der hatte einen Humor. Das war brutal und bitterböse. Das war richtig, richtig, also der war richtig lustig. Frank Gambale war auch ein sehr, sehr lustiger Mensch. Mit dem hatte ich auch einen wunderschönen Abend gehabt mit vielen Cocktails in Verbindung.
Natürlich
und Cocktails. Und was ich im Andy Timmons total anrechne, das habe ich im Andy auch gesagt, Andy ist ein Mensch, wow. Mhm. Ich war mehr von seiner Menschlichkeit begeistert als von seinem Spiel. Also von seinem Spiel auch. Hammer-Gitarrist natürlich, das wissen wir alle. Ihr wisst jetzt, dass ich seit letztem Jahr Andy Timmons-Fan bin. Ich habe ihm das auch gesagt. Wir haben da noch kurz hier Dings angespielt. Wie heißt es?
Groove or Die. Ja, geil.
In sogar in Harmonie. Ich habe dann die Skalenläufe harmonisiert. Ja, cool. Das fand er sehr nice. Aber Andy stand bei jedem Konzert vor der Bühne. Bei jedem Jam. Cool. Ja. Und hat hat jeden angefeuert und jeden applaudiert und wie ein Cheerleader hat jedem Komplimente gemacht.
Respekt.
Hat jedem gezeigt, oder hat jedem Respekt gezeigt, genau. Und das fand ich so stark vom Andy. Das fand ich richtig, richtig stark auf der menschlichen Ebene. Weil natürlich gab es auch ein paar Leute, die sich da ein bisschen zurückgezogen haben. Die Nini Brosch, der ging es zum Beispiel, glaube ich, nicht so gut. Die ist da ein bisschen mehr aufs Zimmer abends gegangen, hat sich nicht allzu viel die Konzerte angeschaut. Auch ein Angel Vivaldi. Aber Andy, wow, der war immer mit voller Begeisterung und auch mit einer herzlichen Begeisterung. Es war auch nicht gespielt, sondern wirklich mit einer herzlichen Begeisterung war der immer vor der Bühne und hat gescheerleadert.
Nice. Ja, das unterstreicht auch das, was man sieht. Wenn man, ich sag mal, wenn man den so ein bisschen verfolgt, dann hat man ja so ein Bild von demjenigen. Und das ist dann schön zu hören, dass es dann auch auf solchen Events, wo dann halt nicht die Kamera läuft, unbedingt, dass es dann auch so ist. Ne?
Ja, ja.
Nice. Klasse, echt.
Ja. Absolut.
Sehr geil.
Fragen?
So, ja, das war's. Okay, tschüss. Ja, sehr geil. Sehr geil. Und wie waren jetzt deine Workshops aufgebaut? Was hast du dir überlegt? Was wolltest du den Leuten vermitteln?
Wir können ruhig klatschen, du kannst jetzt das nochmal sagen. Ich finde das mit dem Klatschen echt
gut. Ja, okay, machen wir nochmal. Das wird irgendwann schwierig. So war das nicht Mann, gedacht. Im
Kindergarten. Nein.
Okay. Ich glaube, Justin hat in Wien mit dem Rauchen angefangen.
Ja, ich glaube auch.
Jetzt irgendwas ist mit meiner Lunge, ey. Okay, ja, Fabian, okay.
Ja, was mich noch interessieren würde, Justin, was hast du denn so vorbereitet an Material für die... Scheiße.
Das war keine gute Idee, Robin, aber ich mag die Idee. Das war mir gar nicht. So, ich darf nicht mehr lachen.
Keine Luft mehr. Oh. Hilfe.
Ach, Leute.
Ja. Ah, okay, lass uns nochmal einklatschen. Bereit?
Okay. Ja.
Okay. Ja, Justin, was ich noch fragen wollte, deine Workshops, wie hast du die aufgebaut und was wolltest du den Teilnehmern vermitteln gerne?
Das war da so deine Frage. Also meinen Workshops explizit ging es halt um den ganzen Bewegungslehre-Kram. Das habe ich auch alles auf Englisch gemacht. Da gab es mal an meinem zweiten Workshop-Tag gab es eine Situation, da waren, ich glaube, 8 Teilnehmer beim Workshop. 7 davon waren deutschsprachig. Und ich dachte mir schon so, geil, alle sprechen Deutsch, ich kann jetzt Deutsch reden, ich muss es nicht auf Englisch reden. Und dann kommt so ein Italiener rein, setzt sich hin und sagt, ah, sorry. Und dann musste ich alles auf Englisch machen. Mhm. Was mich dann noch nervöser gemacht hat, weil Viktor Smolski sich das unbedingt angucken wollte, dachte ich mir auch so, macht's jetzt nicht gerade einfacher. Also es ging viel um die Bewegungslehre, kam, wie gesagt, bis auf bei meinem allerletzten Workshop, da hatte nämlich die Gudrun, weil es war auch zeitlich der letzte Workshop, den es überhaupt gab, die hatte mich darum gebeten, ob ich darüber reden kann, wie man diese ganzen Informationen, die man an so 4 Tagen mitbekommt, wie man das eigentlich dann letzten Endes aufarbeitet und verarbeitet. Weil das ist natürlich ein Feedback dann, dass viele Leute sagen, jo, ich habe jetzt hier so viel gelernt, ich weiß gar nicht, wie ich das umsetzen soll, das alles. Und ich kenne das ja von der Uni auch, da hast du ja auch die Probleme, dass du halt eben ganz viel in einem kurzen Zeitraum lernst und dann musst du lernen, wie man damit umgeht, wie man das strukturiert und vor allem, wie man auch sowas sieht in Form von, viele haben sich Notizen gemacht, das war sehr gut, dass man halt nicht alles direkt auf einmal perfekt beherrschen muss, wenn dieser Workshop vorbei ist, sondern man sowas in der Hinterhand hat. Das ist bei mir nach wie vor in der Uni auch so oder mit der Uni so, dass manchmal ich Situationen habe, wo ich mich dran erinnere, hey, Moment, da hat doch mein Dozent damals da und so davon gesprochen oder da und davon gesprochen. Und dann gehe ich an die Unterlagen, suche mir das raus und weiß dann, was ich zu tun und zu üben habe. Also, dass man das sehr langfristig sieht und sich nicht stressen muss, dass man alles direkt von Anhieb an irgendwie perfekt hinbekommt. Diesen Workshop habe ich mit Linus zusammengehalten, weil der Linus... Also da haben wir dann generell auch über das Thema Üben gesprochen und der Linus hat super interessante Ansätze über das Thema Üben, wenn es um das Thema Flow geht, in den Flow-Zustand kommen und solche Geschichten. Da will ich den Linus auch unbedingt hier mal in den Podcast reinholen, weil er das noch ein bisschen erarbeitet hat, weil das super spannend war, was er erzählt hat, was man tun kann, um in so einen fokussierten Flow-Zustand zu kommen, um gut konzentriert lange zu arbeiten. Und er hat auch so ein bisschen drüber gesprochen, was problematisch ist oder was gegen so dieses fokussierte Arbeiten wirkt oder vor allem was auch einen dann beim Üben oder beim Auftritt immer nervöser machen lässt, also was quasi den das war nicht den Cholesterolspiegel ansteigen lässt, sondern es war irgendein Spiegel, irgendein Hormonspiegel oder irgendwelche Sachen, die den Hormonspiegel ansteigen lassen. Lass es nicht, ich habe meine Unterlage hier auch noch
ganz Cortisol? Getroffen. Nee,
Cortisol. Cortisol. Ja. Cortisol, genau, das war's. Verzeiht. Ja, dass er halt quasi drüber gesprochen hat, was lässt den Cortisolspiegel steigen und was im letzten Endes auch auf der Bühne zum Beispiel zu mehr Nervosität führt. Und da hat er erzählt, ja, das Schlimmste, was man tun kann, ist quasi Alkohol trinken und Koffein zu sich nehmen. Und ich dachte mir im Moment, oh shit, ich habe einen Tag vorher stand ich auf der Bühne, war super nervös, die Finger haben nicht mehr das getan, was sie tun sollten. Was habe ich Trottel natürlich gemacht vor dem Gig? Schön den Monster Energy Drink ja, reingeballert und Bier getrunken. So, also genau quasi, das hat mir dann direkt erklärt, warum ich am Tag vorher ein wenig verkackt habe auf der Bühne, zumindest für mich. Als Außenstehender, glaube ich, war das ein bisschen anders, aber für mich war ich nicht ganz zufrieden. Aber ja, so waren meine Workshops. Aber wir können ja ganz gerne mal auf das Thema reingehen mit die Performances, die da waren auch. Okay. Ich habe von den Performances, ich habe alle gesehen, die es gab. Am allerersten Abend war Guitar Max, Angel Vivaldi, Frank Gambale und Andy Timmons. Und Gerald Gradwohl. Aha. Gerald Gradwohl ist ein Fusion-Gitarrist aus Österreich. Mhm. Der hat mit seiner eigenen Band da gespielt. Das war sehr cool.
Mit dieser speziellen Gitarre.
War das? Nee, der hat eine Fender Stratocaster gespielt. Nee, ich weiß nicht, wie speziell die ist.
Nee, ich glaube, der Alex hat letztes Mal irgendwas gesagt, dass es da irgendjemand dabei hätte, einen Act, der auf so einer ganz österreichischen Gitarre spielt.
Ach, was die Schrammelgitarre. Schrammelgitarre. Die kam leider nicht. Nee, die gab's nicht.
Okay.
Aber mich musste, weil genau, der sollte nämlich am letzten Abend einspringen für die beiden, die gefehlt hatten. Und da musste mir Gudrun auch erstmal erklären, was so eine Schrammelgitarre ist, weil für mich ist eine Schrammelgitarre.
Hat die nicht 10 Saiten oder so?
Ist das so? Irgendwie sowas, ja. Aber es ist für mich es war für mich noch nie ein eigenständiges Instrument. Ich habe mich dann noch an den Podcast wieder dran zurückerinnert. Für mich ist halt Akustikgitarre und Akkorde schrammeln, ist halt Schrammelgitarre so für mich quasi. Ja. Aber deswegen ganz interessant, dass das auch ein eigenständiges Instrument ist. Genau, und der Gerald Gradwohl, das war so Scott Henderson-mäßig. Sehr, sehr cool, wie der gespielt hat. Und auch natürlich die anderen, Angel Vivaldi, Guitar Max und so. Victor Smolski stimmt, hat auch am ersten Tag gespielt. Und am zweiten Tag war dann Nili Brosch. Die hat sehr melodiöse, coole Stücke. Sehr coole Stücke, kann man auf alle Fälle empfehlen, mal reinzuhören. Die war ja auch auf Tour vorher. Wille Wittikan ist halt so instrumentaler, moderner Gent quasi, was der macht, aber auch ein ganz lieber netter Typ. Und Bernd Kilz hat gespielt am zweiten Tag. Und Bernd, muss man echt sagen, hat echt abgeliefert. Also Bernd hat krass gut gespielt. Man unterschätzt, glaube ich, manchmal, wie gut der Bernd dann doch auch tatsächlich Gitarre spielt, weil er zeigt es in seinen Videos echt nicht so ganz. Wenn er halt, das sagt er selber zu sich auch, wenn er halt die Reviews macht und dann halt immer dieselben Akkorde quasi spielt und nie so richtig zeigt, was er eigentlich
kann. Ja, das ist auch schwer manchmal. Du bist da nicht im Flow und willst dann das Video. Klar. Ich kenne das auch. Das ist,
ja, du kennst es auch, ja. Ne? Und vor allem sehr souverän und sehr entspannt war er auf der Bühne. Ja. Er hat zwar gesagt, er lag vielleicht daran, dass er, ich glaube, irgendwie gut was gebechert hat vorher.
Da hat's bei aber kein Koffein.
Alkohol.
Aber kein Koffein.
Wahrscheinlich kein Koffein, ja. Und am dritten Tag waren dann, ja, ich habe dann zuerst alleine einen Song gespielt, den Call of the Valkyries von Eternity's End. Nice. Da war ich halt super nervös, weil, hey, Alter, wenn du da spielst, du stehst alleine auf der Bühne, ja, du siehst das Publikum nicht, hast vielleicht nur so einen okayen Sound, aber du weißt, im Publikum
sitzt gerade... Habt ihr Wedges gehabt oder in ihr?
Ja, wir hatten Wedges. Okay. Du weißt, im Publikum sitzt halt dann gerade Frank Gambale, ja. Andy Timmons, Simon Lee, Victor Smolski und schauen sich dann, boah.
Ja, klar.
Da gab es dann echt einen Moment, wo ich gemerkt habe, scheiße, die Finger tun gerade nicht das, was sie sollen. Und dann bin ich wirklich in mich gegangen, habe versucht, auf die Atmung zu achten, habe versucht, entspannt zu bleiben, mich selber zu entspannen, habe versucht zu lächeln. Das ist immer etwas, was mir irgendwie hilft, mich irgendwie ein bisschen zu entspannen und nicht zu verkrampfen. Und das hat ein bisschen was geholfen, auf alle Fälle, dass ich es durchziehen konnte. Aber ich wäre gern souveräner gewesen. Aber das sind halt echt Situationen. Ja, das ist halt schwierig. Vor allem mit Energy Drink vorher drin und Bier. Das hätte ich vielleicht sein lassen.
Aber das ist ja auch das, was dich dann ausmacht. Selbst wenn du dich verspielst, mein Gott, selbst wenn du dabei lächeln kannst, ist super. Schlimmste, was du machen kannst, ausrasten oder irgendwie die Augen verdrehen oder so böse gucken oder sowas. Ne? Ja,
das kommt
dann nicht so gut. Ne?
Dann kam der Linus auf die Bühne, da habe ich 2 Songs mit Linus gespielt, da war ich von Alkaloid, da war ich deutlich entspannter auch mit Backing Track und dann hat der Linus noch einen Song alleine gespielt und wer hat nach uns gespielt? Ja, nach uns hat dann Key Marcello gespielt.
Oh, stimmt. Cool, ja. Hat er was von Europe gespielt?
Ja, natürlich. Der ist ein berühmtes Solo von Superstition. Genau, es wurde nämlich auch beim Live-Jam wurde Superstition gespielt und Superstitious. So. Und das hat mich immer das hat mich halt ein bisschen verwirrt mit Europe und mit, wie heißt der blinde Typ nochmal?
Stevie
Charles, Wonder, Wonder. Ray, ja, genau.
Ray. Stevie Wonder Ray Charles.
Genau.
Ich glaube nicht.
Und dann am allerletzten Abend war da noch ein ganz großes Konzert, das war auch für jeden zugänglich. Also da konnte man auch nicht so einfach Tickets holen. Da waren dann auch deutlich mehr Leute da. Da wurde dann halt auch wieder eine Mischung aus Backing-Track und Band. Da hat dann, weißt du, Viktor Smolski hat dann sein Straight to Hell gespielt und Frank Gambale hat ein paar Songs gespielt. Andy hat ein paar Songs gespielt. Ich wurde spontan für einen Song reingerufen, dass ich bei Highway to Hell Solo mitmachen soll.
Jawohl.
Also mir wurden zwei Songs vorher Bescheid gesagt, dann bin ich nochmal schnell in den Nebenraum gegangen, hab mir noch ein paar Patches überlegt. So. das waren die Konzerte und die waren soweit dann auch echt sehr cool und sehr spaßig. Und da gab es jetzt kein Konzert, wo ich gesagt wurde, nee, das war jetzt irgendwie ein Reinfall oder scheiße, mein eigenes, aber das war irgendwie ein Reinfall oder nicht gut oder so. Aber die waren alle geil, ja.
Nice. Ja, darum geht's ja auch. Und am Ende des Tages, wenn 4 Tage waren das jetzt oder 3?
4.
4 Tage, wenn die so vollgepackt sind und jeder konnte was mitnehmen. Und wie gesagt, wenn das nächstes Jahr wieder ist, ne, immer halt so eine Steigerung, ist doch super. Darum geht's.
Also es gab leider 2 Dozenten, die halt, wie gesagt, nicht kommen konnten. Bei einem war ich auch echt schade. Das war der Josh Mieder. Den hätte ich echt gerne mal kennengelernt, weil der ist halt diesen sehr geilen, modernen Fusion.
Oh ja, stimmt.
Sehr, sehr geile Gitarre. Das andere ist der Alain Ibrahim. Der ist damals ein bisschen bekannter geworden, so, weil der halt quasi das, was ich mit Dream Theater mache, nur noch extremer. Der hat innerhalb von 3 Tagen so einen kompletten Shred-Collaboration von Jared Dines mit 50 Gitarristen gecovert. Auch nochmal richtig krank. Extrem.
Krass.
Auch sehr, sehr guter Gitarrist. Ja, und die konnten halt nicht kommen, weil aktuell so ein paar Deppen auf der Welt mal einen Krieg zu machen.
Ach ja.
Weil die Flüge ausgefallen sind. Der Josh Mieder kommt aus Australien. Der hätte in Dubai zwischenlanden sollen. Wurde auch gecancelt. Und am Tag, wo der Alain hätte fliegen sollen, der wohnt in Libanon, wurde der Libanon angegriffen von Israel.
Naja, klar.
Ist halt ärgerlich so. Mann, neben den Spritpreisen und dem allen anderen Scheiß, den wir aktuell haben, das war dann auch nochmal ein bisschen ärgerlich natürlich. Das war ein bisschen schade drum. Aber es war auf der anderen Seite, ich glaube, so waren das dann die perfekte Anzahl an Dozenten auch. Das war so ein bisschen eine Sorge, die man hatte, ob es zu viele Dozenten vielleicht sind, zu viele Leute, die reingeholt worden sind. Aber so, finde ich, war es eigentlich eine genau richtige Anzahl. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt insgesamt waren. Warte mal, lass mich mal zählen. Wir hatten Frank, Viktor, hier Andy, ich, Linus, Bernd, Wille, Nili, Angel, Gita, Max, Frank, Gerald und Frank, also so 12 Dozenten waren wir dann insgesamt. Mhm. Und ich sag mal so 10, 12, das ist da schon eine gute Mischung, gute Zahl. Haben die großen Camps in Amerika auch, ja. Das die haben halt noch mal ein paar mehr größere Namen. Also da ist halt dann auch noch mal natürlich ein Steve Vai oder so dabei.
Okay, klar. Das ist natürlich noch mal ein etwas anderer Aufhänger von der Bekanntheit her. Ne? Zieht natürlich noch mal mehr Leute. Das wäre meine nächste Frage gewesen von den Gästen, die da waren, von den Teilnehmern. Wie war denn da so die... Ja, waren das eher fortgeschrittene oder vom Level her waren die sehr unterschiedlich?
Ganz unterschiedlich. Mhm. Also manche waren echt schon sehr fit, manche... hatten ein paar Grundlagen, die noch gefehlt haben. Manche waren ganz am Anfang, also wirklich sehr gut schön verteilt, ja.
Also ist auch für jedes Level dann quasi, ist ja auch interessant.
Definitiv, die Workshops sind auch so gestaltet, dass die für jedes Level irgendwie was mit dabei ist.
Also die Workshops liefen natürlich auch parallel. Ansonsten wäre
es ja nicht. Ja, es liefen immer, wie gesagt, so 4, 5, 6 Workshops parallel.
Okay.
Und dann hat man sich immer so ungefähr abgewechselt, ja. Ja. Ich glaube, selbst beim Linus bei seinem Bass-Workshop waren welche dabei. Der hat einen Bass-Workshop gegeben über How to Write Modern oder How to Write Interesting Basslines.
Ja, cool.
Das ist ja so ein Thema, mit dem sich der Linus viel beschäftigt, weil der Linus ja sehr, nicht genervt ist, aber sehr schade findet, dass in der Basswelt aktuell der Bass die Gitarre eigentlich nur kopiert. Ja. Und er ist halt mit Bassisten aufgewachsen, die halt noch was Eigenes in ihren Bassstimmen mit reingebracht haben. Und das will er, da will er halt natürlich so ein bisschen die Flagge dafür auch hochhalten. Das hat er halt sehr unterrichtet, auch sehr gut gemacht.
Der ist auch super interessant, mal auch als Gitarrist da reinzugehen, ne? Weil man kann so viel mitnehmen, ne?
Gerade wenn du in Bands unterwegs bist und so, dann kannst du dann auch echt deinen Bassisten wieder auf die Finger hauen und Sachen schreib was Eigenes. Ja, und ansonsten nach den Jams hing man dann halt an der Bar ab. Das war halt dann auch immer sehr geil. Und das muss man auch dazu sagen, wir waren auch nie getrennt zu den Teilnehmern. Sondern auch beim Frühstückstisch, beim Abendessen, die saßen quasi immer bei uns auch an den Tischen.
Ja, das ist super.
Das war auch für die cool. Und dann gab es halt auch, habe ich wirklich einmal gesehen, Herman Lee hat einen Tisch gehabt, da saßen 5 Teilnehmer dran und keine anderen Musiker. Und das war super cool für den auch. Und da auf der Bar, dann konntest du dich mit den Leuten unterhalten. Da hatte ich dann meinen Abend mit dem Frank gehabt. Das war halt geil, da habe ich ja echt 2 Stunden neben Frank gehockt und mit ihm zusammen Cocktails getrunken und der hat mir Stories erzählt. Der Hammer. Also er war selber sehr, sehr froh darüber, dass ich voll der Fan war und halt echt so mit, ah, der Song ist geil und wow, du kennst den Song und dass ich, als ich ihm erzählt habe, dass ich den Shopbilder immer gemacht habe früher mit einem Freund zusammen und so, da hat er sich voll drüber gefreut. Ah, der hat echt ein paar interessante Stories erzählt. Lass mich mal ein paar auspacken. Ich habe über einen Song gesprochen, da kam dann nur von der Seite so, ja, als ich den geschrieben habe, war ich ganz schön pleite. Das war immer ganz spannend. Über Alan Holdsworth, ich habe gefragt, wie war Alan so als Mensch? Dann hat er gemeint, dass Alan war halt echt eine traurige Seele und ihm tat Alan immer leid, aber Alan scheint wohl als Mensch sich selber immer reingeritten zu haben in Probleme, hat wohl auch viel Alkohol getrunken, war natürlich ein Genie, aber halt ein Genie mit inneren Problemen. Der hat gesagt, Alan war mit ihm und Chicoria auf Tour. Wahrscheinlich, ne? War mit ihm und Chicoria auf Tour und hat jeden Abend gesagt, dass er total scheiße gespielt hat, also zu sich selber. Und hat nie mal irgendwie ein bisschen positiver über sich gedacht, quasi. Also, ich glaube, ein extrem selbstzweifelnder, selbstkritischer Mensch. Aber das war aber dennoch gemeint, sehr wichtiger Freund von ihm. Und immer, wenn er die Möglichkeit hatte, mit ihm zu quatschen, hat er das wahrgenommen und so. Und ja, er hat mir erzählt, wie er von Steve Vai abgezockt worden ist und wie er Steve Vai auf Teufel komm raus, ich mir mag. Ich lasse jetzt mal eine heftige Story über Steve Vai raus. Ach, wie gesagt, ich zitiere Frank. Steve Vai hat 2000 ja ein eigenes Label gegründet, das United Nations Label. Mhm. Und Frank war der erste Künstler, der auf diesem Label ein Album gesigned hat und ein Album rausgebracht hat. Und von der Kohle für dieses Album hat Frank nie was gesehen. Da kam Steve Vai dann hin, hat sich vieles mitgenommen und hat dann sich nie wieder quasi bei Frank gemeldet. Er hat gemeint, also Frank mag Steve Vai gar nicht. Er hat auch gesagt, bei der Beerdigung vom Alan war auch Steve Vai. Und nachdem so Familie und so Ansprachen gehalten haben, hat der Priester gemeint, dass jetzt jeder, wer möchte, mal hier auf die Bühne gehen kann und über Alan sprechen kann. Und Steve ist wohl als erstes auf die Bühne gegangen und hat 15 Minuten über sich selber gesprochen quasi. Ja. Leider, wie gesagt, ich zitiere Frank, aber ja, Steve Vai halt. Aber ansonsten sehr, sehr spannend, auch über den Jobbilder, da hat er erzählt, wie das war, wie so damals die Ideen kamen und die ganzen Geschichten und einfach super spannend, mit dem so zu quatschen. Und er war da auch immer sehr auf Augenhöhe so. Er hat mich, glaube ich, nie auch als jemand gesehen, der, das ist jetzt ein Fan, der mit ihm reden möchte, sondern halt als quasi Mitmusiker. Und hat auch gefragt, was ich so mache, was ich so tue und so treibe und so. Und dann habe ich ihm auch ein paar Sachen erzählt, so harmonische Sachen, so die ich von Schönberg mitbekommen habe, die fand er ganz interessant. Da wollte er dann mehr drüber wissen und so. Und das war auf alle Fälle ein super, super Gespräch, ja.
Nice. Ich glaube, das sind auch so die wichtigsten Momente dann, neben den ganzen Performances.
Ja, absolut.
Ja, da, das ist halt das Entscheidende. Ich glaube, super, dass das so gelaufen ist. Ne?
Es war doch bestimmt auch für die Teilnehmer super, da direkten Kontakt zu den Leuten dann auch zu haben und ein Bierchen zu trinken oder was.
Genau, es ist halt nicht nur so ein Konzert, richtig, so ein Abend, richtig sondern cool, dass man dann sagt, ey, man hat so ein richtiges Erlebnis.
Ne? Ja, man ist dabei, man ist auf einer Ebene so, ja.
Wie früher im Phantasialand. Achterbahn, nicht dann in die Frittenbude, alles zusammen.
Okay, interessante Analogie, aber ja. Und dann einmal schön alles rauskotzen.
Ja, genau.
Weil einem so schlecht ist, voller Information. das war wirklich cool. Und ich finde, das ist auch so, da ist auch der kleinere Rahmen, sag ich mal, dankbar. Schau mal, du hast bei den Petrucci-Camps wohl über 200 Leute und bei den Steve Vai-Camps, da hast du natürlich dann schwieriger die Möglichkeit, mit solchen Leuten auch mal zu connecten, weißt du?
Ja.
Da ist man dann noch mal viel mehr für sich.
Oder ich glaube, da ist es dann auch sehr anstrengend als Dozent. Ich meine, ey, wenn dann der 200. kommt, dann bist du irgendwann bist du auch durch. Einfach so völlig, völlig normal.
So ein bisschen wie mit der Fotosession. Da habe ich echt gefragt, wie machen die denn die Fotosessions? Weil die machen wohl auch Fotosessions, wo quasi alle in einer Reihe stehen, alle Dozenten. Und dann kommt einer von den Teilnehmern hin, kriegt ein Foto und dann geht der nächste und so geht's reihum. Und so hatten wir das auch. Und das war anstrengend. Das war ein bisschen anstrengend, weil da stehst du dann echt eine Stunde da und hast dann, und jetzt einmal lächeln und der Fotograf motiviert dich und du musst auf jedem Bild dann wieder,
Naja, klar.
Das wird dann irgendwann ein bisschen, also ich meine, ja, aber okay, aber dann dachte ich mir, ey, krass, das war jetzt mit 20 oder 30 Leuten so. Wie muss das mit 200 Leuten sein? Hat der Bernd aber erzählt, der war ja auf dem Petrucci Camp und auch auf dem Weincamp und so. Das ist dann wie beim Fließband. Also du gehst wirklich dann drauf, Foto runter, nächster drauf, Foto runter, nächster.
Ja, dann fängst du dann noch so. Dann fängst du an, unpersönlicher zu werden.
Alter. Ja, ja, dann wird's auch ist wieder ja unpersönlicher. Das stimmt, das stimmt, ja. Nee, sehr tolle Teilnehmer. Wir hatten einen Teilnehmer, der komplett im Rollstuhl saß, der aber auch viel gespielt hat, viel interessiert war daran, was es so gibt, auch auf die Bühne gegangen ist und dort gejammt hat und so. Das war richtig cool. Ja, also allem im allem kann ich echt nur sagen, hammergeiles Event. Lohnt sich auf alle Fälle mal anzuschauen für nächstes Jahr, weil das ist halt sind Events, die hast du halt auch nicht immer. Und hier in Europa, du hast die kleineren, ja, wo du mal ein Wochenende mit ein, zwei Künstlern irgendwie zusammensetzt. Du hast das Freak Guitar Camp in
hier in Norwegen noch länger. Ein bisschen. Ja, ja, das geht, glaube ich, eine Woche oder so.
Noch länger.
Ich glaube, es geht sogar noch länger, ja.
Eine Woche, glaube ich.
Sieht man ja manchmal so ein paar. Der macht das ja auch gerne so, dass er ein paar Videos hochlädt und die Leute einfach sehen, wie es da abläuft. Das scheint auch ziemlich freaky zu sein, genau, Freecamp.
Ja, ja, ich hatte mit dem geschrieben tatsächlich, lustigerweise.
Matthias, okay.
Ja, ja.
Na, ich glaube, der ist da auch sehr offen zu Leuten, ja.
Ja. Der ist super nett, super nett. Hat gesagt, ich soll vorbeikommen mit meinem Zelt.
Geil, mega. Cool. Das ist doch geil, der macht das.
Ja, muss mal gucken, ob vielleicht nächstes Jahr.
Ja, was würdet ihr denn so sagen? Was gab es denn noch für europäische Künstler, wo ihr sagen würdet, boah, die wären... Eigentlich, das wären doch mal Hammer-Dozenten für sowas. Mal einfach mal europäische Namen, wo ihr sagen würdet,
Martin zum Beispiel, Martin, Nico, ich meine so die man halt kennt, ne, die hier sind, die wären ganz cool. Michi,
stimmt, ne,
Michi Wagner könnte man noch nehmen. Dann,
Fabian,
wer auch immer das ist. Ja, es gibt so viele, ne. Die Frage ist halt, wenn das nochmal stattfindet, wird das auch da wieder sein oder wird das unterschiedlich?
Ich denke mal, es wird auch wieder drauf sein. Ja, ja, ich denke mal schon.
Wir haben da quasi...
Ich fände es mal spannend hier, wenn der Tom was mit seiner Fretless-Gitarre.
Na, Tom Gelschläger, nicht Tom Quayle. Naja, ja, sowas mit. Ich meine, der macht ja jetzt beim Metalcon, macht er ja auch Workshops jetzt, ja genau.
Das wann ist die nochmal, die Metalcon?
Die müsste jetzt bald sein, im April irgendwann, glaube ich, oder so. Ja, die ist aber in Berlin dieses Jahr. Ja, ansonsten Tom Quayle natürlich auch. Und ich denke mir halt auch für sowas, weißt du, Rick Graham zum Beispiel.
Rick Graham, Jack Gardner.
Ja, ja, ey, warum Rick sowas nicht? Also vielleicht mögen auch manche Leute das nicht. Es gibt ja zum Beispiel diesen einen Schlagzeuger, den LS DePario. Mhm. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist so ein Typ, der mit so einer Hand und dann dabei irgendwie raus.
Ach so, ja, ja, den ganz krassen Spanier ist das, glaube ich, ne?
Kann das sein? Genau, der Spanier.
Der kifft dabei.
Oder er kifft dabei. Aber er macht sowas nicht. Er macht sowas grundsätzlich keine Workshops und solche Geschichten
komisch,
nicht. Und solche Sachen. Weil er, ja, ne, es ist halt auch einfach eine Situation, die vielleicht ein bisschen schwierig ist. Ich kenne auch einen deutschen Gitarristen, ich nenne da jetzt keinen Namen, aber der auch sowas und so Jams absolut gar nicht mag, weil du die Kontrolle abgibst und weil du halt nicht genau kontrollieren kannst, was von dir dort gezeigt wird. Und es wird eventuell eine etwas schwächere Seite von dir auch und eine unkontrolliertere Seite von dir gezeigt. Und wie gesagt, ich kenne da, wie gesagt, einen Gitarristen, der da ganz genau drauf achtet, dass er bei sowas nicht mit dabei ist, damit es nicht gute Bilder ist. Ja.
Kann sich ja jeder aussuchen, ist auch in Ordnung. Oh mein Gott.
Mhm. Ja.
Ich finde das gerade interessant. Ich mag das auch mal zu sehen, wenn dieses Perfekte dann noch mal so ein bisschen bröckelt und menschlich wird. Das ist doch, doch völlig normal. Auch so ein Frank Gambale oder
Andy Timmons. Genau. Der Andy hat sich auch beim Jam, hat er auch mal aufgespielt, der total in die Hose gegangen ist. Oder Frank hat beim Soundcheck hat er auch einen Song, glaube ich, zwei, dreimal gespielt, weil er den nochmal üben musste, weil er die ganze Zeit in so einer Sweeping-Passage rausgeflogen ist. So.
Ja, mein Gott.
Das ist, auch, das ist ja menschlich, ist okay. Das ist ja ganz normal, ja. So, ich komme nur langsam aufhören zu reden. Mein Hals.
Aber was? Der Hals brennt.
Verdammt, ich wollte noch fragen, was in den Goodiebags drin war.
Was für Bags?
Ich habe gar kein Goodiebag bekommen, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was drin ist.
Ach, schade. Da hatte der Alex noch von erzählt.
Ibanez-Socken, Picks und Saiten, weil es waren ja auch Firmen da, es war Ibanez da, es war Thomastik da, es war
Engel wahrscheinlich. Yeah.
Engel war da, ja. Hier meine Freunde von Cordial Gott. Waren da. Ja. Nee, Cordial. Und ja, es waren ja auch, wie gesagt, eben ein paar Firmen da, ja.
Cool.
Genau. Ja. Und dass ein Goodiebag drin war, kann ich jetzt leider nicht sagen. Aber ja, ich merk's echt im Hals. Dieser Kackheuchelupfen, irgendwas ist los. Außerdem kriege ich gleich eine Gitarre, auf die ich ein Jahr lang gewartet habe. Und freue mich total drauf. Mehr dazu findet ihr in unserem Discord-Kanal. Da werde ich gleich mal ein Video zu posten, den ihr unter dem Link unter dieser Podcast-Beschreibung natürlich findet. Aber ich würde sagen, ja, so war Rock Me Vienna.
Nice. Sehr cool. Ja.
Cool. Gut, das war Rock Me Vienna. Auf alle Fälle sehr, sehr zu empfehlen, sich mal anzuschauen für nächstes Jahr, was da im Programm sein wird. Ist natürlich jetzt noch nicht klar, aber wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten alles veröffentlicht. Die sind wohl schon auch in der Organisation fürs nächste Mal, aber es lohnt sich auf alle Fälle mal da reinzugucken. Link dazu findet ihr auch wie immer hier in der Podcast-Beschreibung. Oh, dieser Scheißhusten. In diesem Sinne, Fabian, Robin, danke fürs Podcasten, danke fürs Zuhören, alle Zuhörer da draußen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Viel Spaß beim Üben. Tschüsseldorf.
Tschüsseldorf.
Tschüchens.
Dann sehen wir uns nicht in dieser Welt, dann sehen wir uns in
nächster Welt.
Bielefeld.
Achso, okay.
Oh Mann.
Ciao,
alright, ciao. Ciao, ciao.
Tschüss. Was ist das denn?